Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Die Carmina von Karl Orff. Wer kennt sie nicht? Die Carmina Burana, eines der berühmtesten Chorwerke des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt noch andere Carmina, andere Lieder, jene des Catull, die Catulli Carmina. Das ist der zweite Teil eines szenischen Triptychons, das Karl Orff 1953 dann mit der Hinzufügung von Trionfo di Aphrodite, der Triumph der Aphrodite, vollendet hat. Carmina Burana, Catulli Carmina, Trionfo di Aphrodite. Trionfi heißt der Zyklus, der in seiner Gesamtheit kaum je aufgeführt wird, obwohl es sich dabei um drei der wirkungsmächtigsten szenischen Spiele handelt, die im 20. Jahrhundert gedichtet und komponiert worden sind. Wie auch immer, mit den Carmina Burana, die berühmt geblieben sind, und Trionfo di Aphrodite am Ende, stellt Orff zwei gewaltige Pfeiler ekstatischer Liebesmusiken, wenn man so will, als Anfang und Endpunkt seiner szenischen Trilogie und setzt in die Mitte die viel zarteren, poetischeren Liebeslieder des Catull. 1943 komponiert oder genau genommen in ihre endgültige Form gebracht. Das Stück fällt insofern aus der Reihe, weil hier anders als in den Eckstücken kein großes Orchester verwendet wird, sondern lediglich eine Schlagzeuggruppe und vier Klaviere und auch dieses Instrumentalensemble nur in Vor- und Nachspiel. Das eigentliche Spiel, ein Dreiakter über das Liebesleben des Catull, seine Euphorie und seine große Enttäuschung, das sind ausschließlich Chöre, a cappella Chöre, die Orff schon 1930, also lange vor Carmina Burana, komponiert hat. Und er holt sie nun herein, um sie seinen Trionfi einzugliedern. Blenden wir kurz zurück, die Carmina Burana, wenn man so will, Sacre du Printemps, ein Frühlingsopfer auf Bayerisch. Bauerntänze, Mönchsgesänge, Lieder eines fahrenden Gesellen, Saufgelage, Liebesspiele auf der Wiese vor dem Dorf. Bunt gemischt sind da nicht nur die Emotionen, sondern auch die Sprachen, vom Minnegesang bis zum Vulgärlatein. Rhythmische Energie ist dieser Musik eigen, das weiß man seit der Uraufführung im Jahr 1937. Das Stück entpuppt sich seither als unwiderstehlich. Dem Elan von Carmina Burana entspricht am Ende des Zyklus 1953 an der Mailänder Scala unter Herbert von Karajan uraufgeführt die orgiastische Hochzeitsfeier Trionfo di Aphrodite. Ein Hohelied der Liebe für großes Orchester und Chor, ekstatische Gesänge, altgriechische, lateinische Poesie. Mittendrin, wie gesagt, Catulli Carmina, die Lieder des Catull als poetisches Intermezzo. Orff arbeitet hier mit reduzierten Mitteln. Im Wesentlichen, wie gesagt, nur die unbegleitenden Gesänge von Chor und Solisten nach Gedichten von Catull über das Leben und die Liebe, arrangiert zu einem kleinen Kammerspiel für Tänzer, die den Inhalt der Gedichte und der Musik auf der Bühne szenisch umsetzen. Die Gedichte des Catull stammen aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, hochemotional, subjektiv. Catull, einer der bedeutendsten Lyriker aller Zeiten. Orff hat Gedichte gewählt, die Catulls unglückliche Liebe zu Lesbia erzählen. Über seine Verliebtheit, seine Enttäuschung, die er erleben muss, weil die Schöne ihn betrügt. Und die Unmöglichkeit, die Liebe zu Lesbia durch die Hingabe an andere hübsche Damen zu verdrängen. Eine kleine Liebestragödie, deren Musik bereits lang vor den Carmina Burana komponiert war, wie gesagt. Es handelt sich da um einzelne Nummern, einzelne Gedichtvertonungen für Chor a cappella in virtuosester Kompositionstechnik. Sie führen uns die reichen Möglichkeiten des unbegleiteten Chorgesangs vor Aug und Ohr, in oft atemberaubender Weise. Da gibt's zarte, schwärmerische Lieder, aber auch leidenschaftlichste Gefühlsaufwallungen. Diese Musik umfasst unvermittelt direkt die ganze Bandbreite der menschlichen Emotionen. Es wäre aber nicht der geborene Dramatiker Carl Orff, würde er diese Erzählung nicht in einen größeren, theatralisch wirkungsvollen Zusammenhang betten. Die unglückliche Liebesgeschichte, die der Dichter in seinen Liedern erzählt, die ist in Catulli Carmina eingebettet, in eine Rahmenhandlung. Sie führt uns ungestüme junge Mädchen und Burschen vor, die einander heftige Zeichen der Begierde senden.
Yeah.
Hier singt der Chor also nicht a cappella, sondern begleitet von einem großen Schlagzeugensemble und vier Klavieren. Das hat Orff nicht erfunden, das ist oft bemerkt worden. Die Besetzung hat er bei Igor Strawinski gefunden und einer nicht minder sinnlichen, aber ganz anders gearteten Ballettmusik. Lenos, die Hochzeit. Also eine rituelle Hochzeitsfeier, wie sie Orff dann später, wie gesagt, im Triumph der Aphrodite selbst auf die Bühne bringen wird. 1943 übernimmt er von Strawinski nur die Idee der instrumentalen Besetzung. Der rhythmische Elan ist ja beiden Komponisten eigen, das weiß man. Bei Orff ist er natürlich ganz anders, vor allem weniger komplex und daher auch weitaus populärer als bei dem russischen Kollegen. Den Text zu seiner Rahmenhandlung, den hat Orff übrigens selbst verfasst, und zwar in lateinischer Sprache mit ein paar griechischen Einsprengseln. Er hat sich dabei ziemlich gut informiert über die anzüglichen Bedeutungen mancher Vokabeln. In gewisser Weise könnten wir Catulli Carmina als lebhaftes Argument gegen die Reduktion des Lateinunterrichts an unseren Schulen verwenden. Man schmunzelt ein bisschen, wenn man in den Textheften der Schallplatteneditionen von Catulli Carmina an einer bestimmten Stelle dann liest, in der Folge werfen die Jugendlichen einander immer kühnere Liebkosungen zu. Was nichts viel anderes heißt, als dass ab sofort zensuriert wird. Man druckt den Text und vor allem die Übersetzung lieber nicht ab. Dieses kühn-erotische Spiel der Mädchen und Burschen, das ruft die alten Herren auf den Plan. Sie machen sich natürlich lustig über den Wahn der Jugend, der da sexuelle Begierden mit Liebe verwechselt und der vor allem meint, diese bliebe auf ewig bestehen. Dieses ewig parodieren die Kreise nun. Sie ziehen es ins Lächerliche und stimmen dann einen strammen Chor an, der die Kinder zur Besinnung rufen soll. Nichts währt ewig, singen die alten Herren. Die strahlende Sonne versinkt im Meer, der volle Mond schmilzt dahin. Tempus amoris cubiculum non est. Die Zeit, die ist nicht das Schlafzimmer der Liebe. Man beschließt, diesen jugendlichen Liebesnarren und Närrinnen das Spiel vom unglücklichen Catull vorzuführen. Hört und seht. Und schon beginnt der erste Akt mit einem Sinngedicht, das die Catulli Carmina umklammert. Odi et amo. Ich hasse, ich liebe, ich fühle und leide und weiß nicht, warum. Wir alle sind die Getriebenen unserer Gefühle. Da hört man schon, was der Chorkomponist Orff einem unbegleiteten Sängerensemble an Kraft und Ausdruck abtrotzen kann. Als Getriebener seiner Gefühle verfällt der Dichter Catull nun seiner Lesbia. Er schwört ihr die unendliche, die ewige Liebe, wie die Jugendlichen im Vorspiel. Auch sie ist ihm zugetan, aber kaum versinkt Catull in Schlaf, da tanzt sie vor vielen Männern. Und es erscheint der Nebenbuhler, Caelius. Als Catull erwacht, beklagt er die Untreue der Geliebten. Sie hat mir geschworen, keinen lieber zum Mann zu nehmen als mich. Sed mulia cupido quod dicit amanti, in vento et rapida scrivere oporte taqua. Was eine Frau einem liebenden Mann erzählt, schreibt's in den Wind, schreibt's in die Welle des Wassers.
Invento.
Die Greise sind begeistert von diesem Sinnspiel. Die Jugend schweigt und sieht zu, wie sich das Spiel entwickelt. Zweitakt. Catull schläft vor dem Haus der Geliebten und träumt. Lesbia wiegt ihn in den Schlaf. Sie singt ihm ein Liebeslied von großer Ruhe und Schönheit. Catull träumt von der Liebesnacht. Aber als er erwacht, sieht er, dass die Geliebte in Wahrheit in den Armen des Caelius ruht. Orff nutzt die vielfältigen Möglichkeiten des vielstimmigen Chorgesangs zu subtil traumverlorenen Klangbildern, ebenso wie nach dem Erwachen des Dichters zu heftig dissonierenden Lauten der Anklage und der Verzweiflung.
Thank you.
Es kommt, wie es kommen muss. Auch die Versuche, sich in den Armen anderer Mädchen zu trösten, fruchten nichts. Im dritten Akt hören wir auf dem Höhepunkt der Verzweiflung das Miser Katulle. Armer Katull, singt der Chor, in einer expressiven Kraft, der wenig Chormusik des 20. Jahrhunderts an die Seite zu setzen wäre. denken die Greise nun, das müsste die Jugend doch so erschüttert haben wie uns Zuhörer. Aber da vergessen sie die Macht des Eros. Ungerührt wischen Mädchen und Burschen alle Bedenken zur Seite und nehmen ihre Liebesbekundungen wieder auf. Schlagzeug und Klaviere treten wieder hinzu und befeuern die Gesänge. Entzündet die Fackeln, heißt es zuletzt, bevor ein Schrei der Begeisterung die Katholikarmina beschließt. Das war unser Podcast zu den Catulli Carmina, den Liedern des Catulls, des Mittelteils der Triumphi von Karl Orff, die anderen Carmina nach den Carmina Burana, die so populär geworden sind. Unsere Aufnahme stammte vom Bayerischen Rundfunk. Die Solisten waren Arlene Auger, Sopran, und Wieslaw Ochmann, Tenor. Eugen Jochum hat dirigiert. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.